Hallo Klaus-Dieter.
Na denn.
Ja, mein Lieber, lass uns heute mal reden über das, was immer im größeren Raum in unserer täglichen Politik und unserem Leben einnimmt, die liebe EU.
Ja.
Ich denke, da kommen demnächst ganz, ganz dunkle Wolken am Horizont an. Aber man fängt am besten an da, wo der Kopf ist, in Brüssel. Was sagst du denn zu den Enthüllungen bezüglich der Ursula von der Leyen?
Naja, das hat sich ja schon ewige Zeiten hingezogen. Ihre Spur, wo sie ihre E-Mails gelöscht hat oder
Handys.
Irgendwie andere Handys sind nicht da und so weiter. Im Grunde genommen ihr, wenn man so will, auch mafiotisches Verhalten, dass sie Geschäfte
verdächtig.
Ganz,
politisch verdächtig,
ganz wichtigen Leuten, eben Pfizer oder andere, auch diese ganze Rüstungsklamotte, die sie jetzt da ohne was macht. Und du siehst übrigens, dass der Green Deal Erfinder, den haben sie ja jetzt geschasst, jetzt kommt ja im Grunde genommen, sein Nachfolger wird der BlackRock Chef. Der wird jetzt, und dann soll Lagarde ja dann auch noch diese Davoser Konferenz fortführen. Da siehst du, wie sich das so langsam zuspitzt, und sie gehört in diese ganze Geschichte rein. Und jetzt wollen sie diskutieren ja im Augenblick schon, ob sie da nicht einen Absprung finden könnte und sollte vielleicht als Bundespräsidentin kandidieren.
Oh, aufs Narrenschiff zurück.
Ja, weil da ist der Boden in Europa so heiß. Also konkret, weil sie jetzt die Beweise vernichtet hat lassen, kann man ihr möglicherweise rechtlich...
Im Gegensatz zu Deutschland können sie da nicht so durchgreifen wie in Deutschland mit der einheitlichen Staatswillen. In Brüssel sind mehrere Akteure, und die gleichzeitig stillzusetzen oder stillzulegen, schafft man nicht.
Ja, und die hat, so wie das aussieht, hat sie gar nicht mal mehr eine Mehrheit. Also das ist ja, wie es ist. Also in manchen Bereichen haben ja auch viele Leute, die keine Mehrheit haben, regieren einfach weiter, weil ja keine Wahlen stattfinden.
Also jeder Bundeskanzler wäre geflogen, der wie Ursula von der Leyen hier mit Pfizer die Sachkompetenz ihrer Kommissionsleute, die eigentlich dafür zuständig gewesen wären, mit einer eleganten Handbewegung hat abtreten lassen, und sie macht das alleine. So, und damit ist der Tür und Tor geöffnet für aller Art und auch wilder Art für Spekulationen. Sie setzt sich selbst damit unter Druck. Ne? Wenn man so handelt, ist man nicht mehr politisch integer.
Ja, das hat sie ja auch versucht, jetzt ein bisschen so eine Frauen-Schubidubidu-Geschichte zu machen mit der Meloni. Ist sie eine Zeit lang ja Arm in Arm
gelaufen. Ja, ja, ja.
Und die hat ja jetzt die Tage einfach eine Rede gehalten, wo sie im Grunde genommen mit dem Draghi, der hat das vorher schon gesagt.
Das war ein kluger Kopf, oder ist noch ein kluger Kopf.
Die EU ist am Ende. Ja, ist irreversibel, was da im Grunde genommen in die Grütze gelaufen ist. Und eigentlich alle offensichtlich da nur noch hängen, gibt's die Kohle. Und wenn nicht Kohle
kriegen. Schnauze.
Und wie der Orban, der jetzt mal ab und zu was sagt, dass im Grunde genommen der Krieg in der
Bestechungsgelder Ukraine von der EU
nicht gewonnen werden kann, dann kriegt er kein Geld, wenn er nicht willfährig ist. Und so will man das weitermachen. Aber das ist, glaube ich, am Ende. Sie haben einfach den Bogen überspannt. Wann das auseinanderbricht, weiß man
keiner.
Nicht. Das hat möglicherweise auch damit zu tun, wenn die jeweiligen Staatshaushalte so ins Knirschen geraten, dann sind die auch nicht mehr in der Lage, so viel Geld an die EU abzuführen.
Du denkst dran, die EU hat zum ersten Mal die Ermächtigung erhalten, aufgrund der Zusagen der europäischen Staaten, Kredite im Umfang von 750 Milliarden. Das heißt, die EU ist als Organisation, als solche vor einem Bankrott betroffen, weil das war früher nicht so in der EU. Da haben sie halt beschlossen, Haushalt von 100 Milliarden sagen wir mal, auf 50 runtersetzen, okay, ist es halt so. Aber jetzt geht das nicht, die haben Zahlungsverpflichtungen.
Ja gut,
das ist ein Riesenproblem.
Man muss sich dann vielleicht nochmal ganz genau überlegen, was ist denn jetzt eigentlich das Konstrukt? Die Idee war, europäischer Frieden, du erinnerst dich noch, die haben den Friedensnobelpreis sogar gekriegt, aber nichts dafür getan für den Frieden. Und jetzt sind sie die größten Kriegstreiber in Bezug auf die Ukraine und wollen noch mehr Waffen liefern und so weiter. Und jetzt war das ja so, dass die amerikanischen Interessen letztendlich über die EU in Europa platziert worden
aber
sind.
Aber diese amerikanischen Interessen werden als EU-Interessen verkauft.
Ja, natürlich. Und dann mussten die Länder mussten das dann umsetzen, weil das ja in der EU von einem noch nicht einmal autorisierten System von den jeweiligen nationalen...
Wo ist der demokratische Legitimationsanspruch?
Völlig, völlig. Und das ist so im Grunde undemokratisch weiterentwickelt worden, dass das eigentlich schon ein Kartenhaus ist. Du musst nur an irgendeiner Stelle, musst du die Karte ziehen. Das kann Frankreich zum Beispiel sein.
Da reden wir gleich drüber.
Die möglicherweise auch Staatsbankrott anstreben oder so etwas. Du kannst ja die Uhr nachstellen, wann das soweit sein müsste. Also das ist so ein, und jetzt wenn ich mir an die Gero, diese Professorin, ne, die sie entlassen haben, die Europaspezialistin war und eigentlich bei der Jungen Union war, also eher eine Rechtskonservative, aber sagt, sie wird verfolgt, sie wird mit ihrer Meinung gemacht, weil sie eigentlich schon vor Jahren geschrieben hat, die EU ist ein Trümmerhaufen.
Ja. Du denkst dran, vielleicht mal, wo das praktisch hinführt, deutsche Autoindustrie. Die EU, politische Kräfte in der EU haben NGOs finanziert, die Stimmung gemacht haben gegen deutsche Verbrennermotoren.
Ja.
Müssen wir überlegen, ne? Ja. Und Deutschland guckt wie scharf dazu. Und ich habe keinen Strafantrag gehört von Friedrich Merz nach Brüssel. Die Leute hier wegen Korruption, das ist ja offensichtliche Korruption, ne? Und Verletzung der EU. Ich glaube nicht, dass irgendwo in den EU-Verträgen steht, dass die EU Hetze gegen eigene Mitgliedsländer finanziert und dessen Unternehmen. Ja, habe ich nirgendwo gelesen.
Und auch die ganze Politik Green Deal und die ganze
Elektroauto
und all. Das kann ja alles in der Tendenz richtig sein, aber das gilt ja wie für alles. Du musst dann die bisherigen Verhältnisse beibehalten und dann langsam überführen, ja, und nicht wie das die vergangene Regierung gemacht hat und die jetzige führt das ja genauso weiter,
ja,
dass man meint jetzt, man würde den Planeten retten. Und mit dieser, das geht eigentlich immer um Angst. Den Bürgern in Europa
Angst
wird
machen.
Angst gemacht und sagt, wir sind die Guten und wir zeigen, wie es richtig ist. Und ihr müsst jetzt alle den Gürtel enger schnallen.
Bloß damit die Guten sind nur noch 600 Millionen. Ja. China, Indien, Brasilien, Indonesien, Russland sind fast 4 Milliarden.
Ja.
Damit man die Relation auch sieht.
Das ist ja eben so. Und du hast eine Entwicklung. Also die EU hat im Grunde genommen total versagt.
Ja.
Und wenn du siehst, der Zelensky ist jetzt nochmal zum Trump gegangen und dann sind die sieben Zwerge sind dazugekommen,
ja,
saßen da dem Trump gegenüber und er sagte dann zum Merz, sie sind aber schön braun.
Ja, verdoppelt. Wie soll man das wieder werten?
Ja, ja, genau. Aber das ist so.
Das weiß ich, was wir doch nicht gedacht haben, das traue ich ihm nicht zu.
Das ist lächerlich. Also die haben sich lächerlich gemacht. Alle Kommentatoren schreiben, die EU hat im Grunde genommen ihre Kompetenz an der Garderobe abgegeben. Das ist einfach nur ein Saftladen.
Kleiner Übergang noch zur EU. Dieser Wanderzirkus im Monat einmal von Brüssel nach Straßburg und zurück kostet Unsummen. Ne? Eine riesen Kamelkarawane von einem Ort in den nächsten Ort, um irgendwas französische Befindlichkeiten zu unterstützen oder darzustellen, dass die sagen, wo es lang geht. Man hätte doch alles in Brüssel lassen können, Parlament und alles. Ein riesen Apparat. Ne? Mittlerweile beschäftigt die EU 60.000 Leute und da werden ganz andere Gehälter gezahlt. Ich weiß, ich hatte jetzt mal eine Unterhaltssache gehabt vor Jahren. Da ist so ein Referent, der geht dann zwischen 10.000 bis 12.000 Euro netto nach Hause. Die haben ganz andere Steuern, ganz geringe Steuern.
Ja.
Musst du überlegen.
Ja.
Wo hast du Mitarbeiter bei dir in der Firma, der 12.000 netto verdient?
Selbstbedienungsladen, das kann man nur sagen. Also die haben das gut eingefädelt und vor allen Dingen ist es außerhalb der öffentlichen Sichtbarkeit.
Brüssel ist weit weg.
Und dann hat man ja noch genau gelesen von der Vergangenheit, dass manche die Anwesenheit...
300 Euro am Tag
gibt es. Gibt es noch Geld, genau. Und dann lassen sie vom Kumpel einfach die Karte stechen und sind gar nicht da. Also das sind so Sachen, wo du sagst, aber das gibt es vielleicht insgesamt.
Ja, wir haben gerade geredet über den Wanderzirkus nach Straßburg. Ja, die jetzige aktuelle ernsthafte Bedrohung ist der sich langsam abzeichnende Staatsbankrott in Frankreich.
Ja.
Die Franzosen können, und das hat auch der Ministerpräsident dort gesagt, es muss jetzt radikal das Ruder rumgerissen werden. Wir fahren in die Anarchie finanzpolitisch.
Ja, die kriegen den Haushalt nicht rund.
Nein.
Die haben keine Mehrheit.
Der wird gestürzt. Ich denke, der wird gestürzt.
Ja gut, aber der vorherige ist ja auch gestürzt worden.
Ja, die werden jetzt wieder stürzen.
Was kommt? Haben sie wieder einen neuen Kasper dann aus dem Hut gezaubert und so, ob das jetzt weiter noch einmal noch geht?
Wissen wir nicht.
Der Macron will sich ja noch retten und er wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr kandidieren.
Das ist jetzt schon klar, dass er kandidiert. Die Frage, ob er durchhält,
ja, bis 27. Und der will natürlich versuchen, unter allen Umständen durchhalten. Und finden sie irgend so einen Deppen, der sagt, okay, wenn die Kohle stimmt, dann mache ich das auch noch auch für eine Zeit.
Also das Ding hat Musik.
In Frankreich geht das nicht so sehr wie im Parlament oder wann der zurücktritt oder was auch immer, sondern wann die Leute auf die Straße gehen. In Frankreich sind sie eher bereit, auf die Straße zu gehen. Die Gelbwesten haben es gezeigt. Die Auseinandersetzung in 68er waren auch in Paris. Da hast du natürlich die Zentrale Paris und da geht die Post ab, wenn da was passiert. Und insofern, die Stimmung in Frankreich ist nicht gut. Also den Leuten geht es auch nicht gut, also den Franzosen insgesamt. Ja. Und wenn du vorhin von der Automobilindustrie gesprochen hast, ich meine, wir sind ja so dermaßen in der Krise, muss ich ja vorstellen, dass der Porsche ist fertig.
Da habe ich meine eigene Meinung dazu. Imperialer Größen waren der Familien Piech und Porsche. Porsche war, du erinnerst dich, du bist ja etwas älter als ich, Daimler-Benz wurde damals in der alten BRD gehandelt wie unser Trabi. Er wurde nicht verkauft, er wurde zugeteilt gegen Entgelt. Mhm. Du erinnerst dich. Nicht jeder konnte einfach eine S-Klasse kaufen oder spezielle Modelle. Sie wurden zugeteilt. Man hat die Marke Porsche überdehnt. Man hat produziert etwa, das war alles, die Strategie war gut, unter 100.000 Fahrzeuge im Jahr. Und das war gut so. Jetzt haben sie 300.000. Das heißt, Leute, du weißt, viele ist das Auto Statussymbol, fangen sich natürlich an, jetzt zu fragen, wenn sich eine Reinigungskraft in Porsche holt, warum soll ich denn das Fahrzeug fahren? Da ist Ferrari besser. Die bleiben bei ihrer Produktionszahl um die 10.000, nicht mehr und nicht weniger. Ein bisschen eine Schwankung. Die Marke, deshalb haben die auch solche Preise dafür.
Die Marke ist verwässert.
Das die ist im Arsch.
Augenscheinlich
die ist ruiniert.
Damals der Wendelin, weiß der Geil, wie der noch hieß, da.
Wedekind.
Ja, Wedekind. Der war im Grunde genommen ja schon derjenige, der wollte diesen Pantera schon bauen, diesen Viersitzer.
Panamera.
Und da haben sie damals dagegen gestimmt, damit ist er dann auch zurückgetreten oder irgendetwas. Und jetzt haben sie aber, weiß ich, alles Mögliche im Koffer. Die haben ja, ich weiß nicht, wie viele Typen und so weiter, so verschiedene und vor allen Dingen SUV, alles Mögliche. Weil das hat kurzfristig funktioniert, aber...
Warum nicht langfristig?
Ja, und jetzt sind sie durch die Frage der Elektromobilität, das passt überhaupt nicht ins Image.
Nein.
Sondern der Sound, der muss elektronisch gemacht werden, damit das so rührt.
Nur Folgendes, das ist ein eigenes Erlebnis von mir. Die Porsche-Fahrer führen sich selbst ad absurdum. Ich habe neulich auf der Landstraße, das war abends um 11, zwei Porsche Taycans überholt. Die haben, glaube ich, 800 oder 900 PS, die Dinger. Die fuhren mit 60. Und da bin ich mit meinem Tuk-Tuk-Diesel mit 100 vorbei und mit Huben und mit der Hand gewunken. Das heißt, die waren safttechnisch am Ende und konnten nicht mehr. Das heißt, wer als Porsche-Fahrer das erlebt, von so einem Tuk-Tuk-Diesel überhört zu werden, doch mit lauten Gehupe, das geht an die Substanz dieser Leute. Du weißt, was die für einen Markenwahnsinn hatten, alte Porsche-Fahrer.
Naja gut, das können wir vielleicht mal in einer anderen Sendung machen, auch die Frage in Porsche, Elektromobilität, China und so weiter.
Und Frankreich, was du sagst, Stellantis, das ist ja der große französische Autokonzern, die haben letztes Jahr 10% weniger Autos verkauft in Europa. Ja. Das heißt, der wirtschaftliche Niedergang Frankreich hat Fahrt aufgenommen.
Naja, und Krise in Eisenach. Das ist ja klar, die gehören ja dazu.
Das ist eine Frage der Zeit, wird alles noch dicht gemacht.
Ja, dicht gemacht würde ich ja nicht so unbedingt sagen, weil wahrscheinlich wird das nicht chinesische Produktion. Die sind ja zurzeit am Gucken, wer zugemacht wird. Wir haben ja in der deutschen Automobilindustrie jetzt einige Standorte, die vakant sind und die werden da einsparen. Weil es geht in der Frage der Zollpolitik ganz entscheidend, dass du dir da im Grunde genommen, wenn du im Land produzierst, andere Bedingungen hast, als wenn du einführen willst.
Dann werden sie die Zölle erhöhen auf die Teile, die aus China kommen für die Produktion da. Dann werden die Chinesen gezwungen, in Deutschland die Teile für die Fahrzeuge herzustellen. Aber der Effekt wird sein, sie werden den Anteil der deutschen Automobilwirtschaft an der Zulassungsstatistik drücken nach unten. Siehst doch zum Beispiel unser Freund Musk. Gigantische Rückgänge.
Naja, klar, aber du hast ja jetzt hier die Automobilzulieferindustrie, ne? Thüringen da in Grünberg. Da haben sie jetzt das Werk da, die waren ja schon lange am Wackeln und so weiter, da sind 600 Arbeitsplätze vakant. demnächst vielleicht Eisenach. Also das Problem mit der Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie als Kern unserer deutschen Wirtschaft, ist schwer angeschlagen. Und dieses VW und so weiter ist noch nicht am Ende mit den 50.000 Entlassungen und so Zeug.
Wird nicht reichen.
Das, und dann Schaeffler, Conti und so weiter, das ist, und da kommen ja auch die 3 Millionen Arbeitslosen irgendwo her aus der
Zulieferindustrie. Was ich nicht gelesen habe, ZF Friedrichshafen soll eine massive Schieflage sein.
Ja klar.
Das ist der drittgrößte Zulieferer weltweit mit gewesen.
Ja gut, und die haben alle nicht diesen Wandel und dieser Rückgang mit den Verbrennern. Das ist schon der Prozess.
Und das kommt für den Einzelnen sehr schnell im Bereich Eisenach an. Ich habe jemanden, ich sag mal nicht weiter, der hat mit Hausbau zu tun. Der hat mir gesagt, es gibt wohl offensichtlich eine Regelung, dass die Banken in Eisenach keine Kredite mehr vergeben an Urbel-Mitarbeiter.
Du kannst dir sagen, mit meiner Reise in die Mongolei, da habe ich mir doch einen Lada gekauft.
Genau.
Da war ich in Mühlhausen beim Händler und dann sagte ich, okay. Und dann fragte der mich, müssen Sie das Auto finanzieren? Ich sage, nee, das brauche ich jetzt gerade nicht. Aber dann sagt er, haben Sie aber Glück, weil es gibt keine Bank, die einen Lada noch finanzieren darf. Gibt es irgendeine, weiß ich, Sanktionsklamotte da?
Richtig.
Und da sagt er, das ist ja, wo wir da gelandet sind, das ist ja das Allerletzte. Und das ist natürlich genauso. Die werden genau gucken, deine Bonität, wenn du bei Dingsball arbeitest.
Weil die sagen, in 5 Jahren gibt es Opel nicht mehr.
Das reicht nicht und da werde ich doch keine Hausfinanzierung mit einem Opel.
Richtig, Mitarbeiter machen.
Wahnsinn, daran siehst du es ja. Aber wir hatten es ja mit dem Zelensky und mit der Europäischen EU. Union und der von der Leyen, die ja im Grunde genommen Waffen für die Front auch predigt und so weiter. Und jetzt war Zelensky, hatte sich nicht mehr alleine hingetraut. Die ganzen europäischen grünen Zwerge, die waren dabei und haben aber nichts erreicht.
Nein, waren Statistiken.
Und jetzt ist doch eigentlich, wenn ich mir das überlege, der Trump sitzt da hinter seinem Schreibtisch, sagt, nett, dass ihr da seid.
Schön, Füllmaterial.
Habt ihr es mitgekriegt, ihr sollt doch 5% von eurem Bruttoinlandsprodukt
Verteidigung.
Müsst ihr doch jetzt für Verteidigung ausgeben. Und dann habe ich euch doch gesagt, dass ihr natürlich alle Waffen bei mir kaufen müsst. Ne? Und dann haben sie ja gesagt. Und überhaupt den Wiederaufbau in der Ukraine, den müsst ihr auch bezahlen, aber wir bauen das. Wir bauen das und BlackRock organisiert das.
Pass auf. Trump wollte 5%, die Europäer haben ihm 4 aufs Auge gedrückt und hat er auf den genialen Trick gekommen, dafür zahlt jetzt die Ukraine, das sind jetzt über 5%.
Naja, und ich muss sagen, also der weiß ja auch, dass Amerika pleite ist. Das ist ja nun augenscheinlich.
Über 30 Milliarden.
Riesenproblem. Und was hat er jetzt in 6 Monaten geschafft? Er hat im Grunde genommen die Rüstungsgeschichte angeschraubt und hat gesagt, okay, Ukraine, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das müsst ihr als Europäer machen. Und die Deutschen natürlich, klar, wir machen 500 Milliarden, wir machen jetzt für Rüstung und vor allen Dingen, das geht dann auch noch an die Ukraine, wir machen in der EU 800 Milliarden, dann hat er 350 Milliarden für die seltenen Erden so einen Deal gemacht. Und er hat auch den Wiederaufbau, den hat er jetzt quasi schon durch seine Vorgänger, das war klar, dass BlackRock das organisiert und die amerikanischen Firmen auch den Wiederaufbau organisieren. Aber auch das sollen die Europäer finanzieren. Und wenn du das jetzt mal alles zusammenzählst und alle diese Deals, dann ist er jetzt schon bei den Einnahmen, bei der Einnahmeseite, kriegt nicht alles auf sein Konto, aber eben die Geschäfte laufen so, dass er 2,2 Billionen schon eingefahren hat.
Du hast eins vergessen.
Dann kommt die Zölle dazu.
Richtig, da sind wir bei 2,5 Billionen und jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen, 700 Milliarden Gasimporte. Da sind wir über 3 Billiarden.
Ja. Das wissen wir, dass das viermal so teuer ist wie das russische Zeug. Und das machen wir jetzt mit Freude und sagen, prima, die amerikanische Wirtschaft floriert. Und dann sagen, wir müssen uns ein Beispiel an Amerika
geben.
Da sagt er, so bescheuert kann man doch gar nicht sein.
Ja, jeder Tanker, der in Houston, da im Hafen von Houston, da sich vom Acker macht, kostet uns Deutschen 200 Millionen Euro. Ein Gastanker. Ja. Dafür haben die Russen wahrscheinlich einen Monat lang Gas geliefert.
Ja, natürlich. Und deswegen, der Untergang der deutschen Wirtschaft ist augenscheinlich, das sagen fast alle, das ist die Energiefrage. Die meisten Firmen, das ist ja auch nicht mehr zu reparieren, haben sich entschieden, wenn sie noch funktionieren, dass sie aus Deutschland weggehen. und zwar die ganz wichtigen Träger, und die können in Deutschland nicht mehr wettbewerbsmäßig produzieren. Das ist ein Ergebnis der sogenannten Transformation. Ja.
Da sind wir wieder bei unserer ersten Sendung, die wir gemacht haben, Vorgängersendung, wo wir gesagt haben, natürlich, dieser wirtschaftliche und soziale Niedergang hat dann die Kehrseite, dass die Wirtschaft sich vom Acker macht. Das Kapital ist ein flüchtiges Reh. Ja. Guck mal, was in Polen in Fabriken hochgezogen wird. Ne? Miele, alle wie sie heißen. Ja. Es geht alles zu unseren Lasten. Und man kann die deutsche Wirtschaft kürzen, wie der Hegel sagt. Und dann sind wir irgendwann mal in einer Phase des dialektischen Sprungs. Und dann macht's Bautz. Und dann haben wir den Staatsbankrott.
Ja, und wenn du diese allgemein, dann jetzt noch, dass die jetzige Regierung den Haushalt nicht rund kriegt und jetzt die Diskussion über Steuererhöhungen sprechen für auch Unternehmen und möglicherweise auch für die Bürger, das wird also stillschweigend hintenrum und weiß ich was, wird das insgesamt laufen, dann wird sich der Standort und die Wirtschaftlichkeit von der deutschen
Industrie
weiter verschlechtern.
Radikal.
Das wird blauäugig, dumpf quasi einfach weitergemacht, und jetzt fragt man sich natürlich, wie lange die Bürger das erst ertragen.
Ja, bloß wenn der deutsche Michel irgendwann mal aufwacht, dann ist es zu spät. Und im Gegensatz zu vorgehenden Etappen der Geschichte, es wird sich eben nicht sofort wieder berappelt werden, das kannst du vergessen. Wenn zum Beispiel die BASF in Ludwigshafen reihenweise Reaktoren dicht macht, Produktionseinheiten, das sind also Entscheidungen für 15 bis 20 Jahre, wenn die in Amerika oder sonst wo gebaut werden. Denn so lange laufen diese Klamotten, bevor die ersetzt werden. In 15 bis 20 Jahren kommt die BASF vorüber wieder in die Lage, wir könnten in Deutschland wieder mal einen neuen Reaktor für das und das Produkt bauen. Das ist weg.
Ja, die Frage ist ja, warum produzierst du an einem gewissen Standort? Da sind ja
mehrere Faktoren.
Das heißt, die intellektuelle Kapazität,
Arbeitskräfte.
Das heißt, das deutsche Ingenieurswesen liegt auch am Boden.
Ja.
Die Bildung ist ziemlich danieder.
Die ist eben
danieder. Weil wir im Grunde genommen durch die Flüchtlingspolitik so viel
keine vernünftige Bildungspolitik
nicht machen. Der deutschen Sprache mächtigen Kinder auch in den Schulen haben und dann nicht entsprechend nachgerüstet haben. Die Klassen kleiner und viel mehr Klassen und mehr Lehrer und so weiter.
Ja,
du hast ja
nicht
überall
gemacht.
Nur eine Katastrophe, nur Krise, und wir haben es überhaupt nicht im Griff.
Logistik.
Wir akzeptieren das.
Logistik.
Dann die Arbeitskräfte, die müssten ja da sein. Und dann natürlich,
die Bürokratie.
Wir haben keine Rohstoffe.
Ja, wir haben nur intellektuell.
Wir können normalerweise nur gut operieren, wenn wir mit unseren Nachbarn, mit unseren Partnern freundschaftlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und was haben wir? Wir laufen jetzt der ganzen amerikanischen Strategie hinterher, die jetzt quasi von ihrer Hegemonial-Idee, wir beherrschen die Welt, wir sind der Welt-Sheriff, überlegen müssen, dass die Welt sich anders formatiert und dass da jetzt ein Konkurrent erwachsen ist innerhalb von 40 Jahren.
Das siehst du mal, wie geschichtsdämlich die deutsche Politik ist. Die müssten doch mal aus dem Dritten Reich gelernt haben. Ein Zwei-Fronten-Krieg führt zu einem beschleunigten Untergang. Und wir befinden uns, die EU und Deutschland, in einem Zwei-Fronten-Krieg. Ja, ja. In der wirtschaftlich-politischen mit Amerika, in der politischen, wirtschaftlichen, militärischen mit Russland und China. Und da stehen wir nicht durch. Auf der einen Seite stehen mit den Chinesen fast 2 Milliarden Leute. In Amerika sind es 330 Millionen. Und wir mit unseren 45 Millionen Arbeitskräften können das nicht stemmen.
Naja, das geht ja nur aus dieser dummen Sache, dass ich die falschen Partner habe. Wenn du normalerweise den eurasischen Kontinent siehst, das ist schon seit ewigen Zeiten klar, dass das eigentlich die größte Landmasse ist, wo du auch China und Indien mit dabei hast. Und im Grunde genommen ist dort findet die Musik statt letztendlich.
Das wusste schon der Genosse Lenin, als er sagte, der Sozialismus wird siegen, wenn er in China siegt.
Ja. Ja, und du hast genau die Situation, dass wir, und das finde ich jetzt, ich bin da nicht pessimistisch, wenn ich sehe, wie diese Staaten, die BRICS-Staaten, die sich zusammentun und sich bedroht fühlen vom amerikanischen Kapital und Imperialismus, dass die sich zusammentun und überlegen, wie sie ihre eigenen Interessen besser durch Handel miteinander machen können. Und jetzt machen die eins, die tauschen ihre Dienstleistungen und Waren zu ihren eigenen Währungen und können das jetzt rundbringen. Und das ist eine gute Entwicklung, das muss man schon sagen. Und Ich hoffe nur mal, dass wir langsam erkennen, dass wir nur in Partnerschaft mit den Chinesen was machen können und nicht diese Trommelei, dass es auch unser Feind ist. Denn ich meine, den chinesischen Markt zu verlieren, heißt im Grunde
genommen
völlig, das ist dann...
Schluss, das ist Schluss. Ja. Wir verlieren gerade den amerikanischen Markt, dann noch den chinesischen Markt und dann bricht 20% vom Bruttosozialprodukt weg mit den Kettenreaktionen, dass dann noch mehr wegbricht, das war's dann.
Ja, und die Chinesen sind, oder auch die Russen, die sind ja so noch immer auf Deutschland versessen und sagen, Mensch, wir beachten die deutsche Gründlichkeit, die deutsche Art und Weise und so weiter. Wir können da vielleicht noch anknüpfen, wenn wir nicht alles Porzellan zerschlagen. Und im Augenblick sieht es mit dieser Regierung...
Vollgas in den Untergang.
Aber hallo.
Na gut, dann machen wir für heute Schluss, würde ich sagen.
Ja.
War mein Vergnügen, mein Lieber.
Danke.